Hallo und willkommen zu dieser Analyse. Du hast uns da ein ziemlich brisantes Papier geschickt.
Das kann man wohl sagen.
Es ist von einem Kurt O. Wörl und es geht um eine gerechte Rentenreform. Rententhemen gibt es ja wie Sand am Meer. Aber dieser Vorschlag hier, der hat es wirklich in sich. Unsere Mission heute ist also klar. Wir nehmen diesen Plan für dich mal komplett auseinander. Wir schauen uns an, was der Autor als das Grundübel unseres Systems sieht, welche radikalen Lösungen er vorschlägt und was das für uns alle bedeuten würde.
Und der Autor, Wöll, der steigt ja auch direkt mit einer ziemlich provokanten Beobachtung ein.
Ja?
Er stellt eine ganz einfache Frage. Wie kann es eigentlich sein, dass Deutschland, eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt, im europäischen Vergleich ein so, Zitat, beschämend niedriges Rentenniveau hat?
Genau, er vergleicht uns da mit Österreich oder den Skandinavien und der Unterschied ist wirklich frappierend.
Absolut.
Das ist dieses Paradoxon, das man ja ständig hört, wir sind Exportweltmeister, aber beim Rentenniveau eher unteres Mittelfeld.
Richtig.
Und gleichzeitig pumpen wir ja Unsummen in dieses System. Im Papier ist die Rede von über 112 Milliarden Euro pro Jahr.
Exakt 112 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt, also aus Steuergeldern, nur um die Rentenkasse überhaupt am Laufen zu halten.
Puh.
Man muss sich diese Dimension mal klar machen. Das ist rund ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes.
Ein Drittel?
Jeder dritte Euro, den der Staat einnimmt, fließt direkt als Zuschuss in die Rente.
Wahnsinn. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dieses Geld fehlt woanders.
Genau.
Das sind dann die maroden Brücken, die wir nicht sanieren, die fehlenden Kita-Plätze oder die mangelnde Digitalisierung in den Schulen. Das Geld ist einfach gebunden.
Und es wird nicht besser. Das ist der Kernpunkt des Autors. Die demografische Entwicklung, also immer mehr Rentner, immer weniger junge Leute, die Beiträge zahlen,
sorgt dafür, dass der Zuschuss immer weiter steigen muss.
Genau. Wöll nennt das eine gigantische Verschuldungsspirale, die vor allem die Jüngeren erdrückt.
Der Generationsvertrag, so seine These, ist also in seiner jetzigen Form im Grunde aufgekündigt.
Das ist eine düstere Analyse, ja.
Okay, das ist also die Ausgangslage. Aber der Autor belässt es ja nicht bei der Problembeschreibung. Er legt zwei konkrete Vorschläge auf den Tisch, die das System von Grund auf verändern sollen.
Richtig.
Und der erste zielt ja direkt auf die Besserverdienenden.
Das ist richtig. Er sagt, das Hauptproblem ist eine Ungerechtigkeit bei der Finanzierung. Und seine erste Kernforderung ist deshalb die ersatzlose Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. BBG, wie man oft hört.
Genau, BBG.
Kannst du das kurz für uns einordnen? Was bedeutet das im Alltag?
Gern. Im Moment ist es ja so, dass man nur bis zu einem bestimmten Gehalt Rentenbeiträge zahlt. 2025 liegt diese Grenze bei 7.550 Euro brutto im Monat im Westen.
Okay.
Wenn du also 10.000 oder 20.000 Euro verdienst, zahlst du trotzdem nur auf diese 7.550 Euro den vollen Rentenbeitrag. Alles darüber ist beitragsfrei.
Und Wörl sagt jetzt?
Diese Grenze muss komplett weg.
Komplett weg.
Das Papier hat dazu ja auch ein sehr plastisches Rechenbeispiel. Nehmen wir mal eine Managerin, die 12.000 Euro brutto im Monat verdient.
Genau. Aktuell zahlt sie, wie gesagt, nur auf 7.550 Euro Beiträge. Das sind bei 18,6% Beitragssatz dann insgesamt 1.404 Euro im Monat.
Die sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber teilen.
Richtig. Fällt diese Grenze nun weg, wird der Beitrag auf die vollen 12.000 Euro fällig. Und das wären dann plötzlich 2.232 Euro.
Wow, das ist ein Unterschied von über 800 Euro im Monat.
Mhm. Aufs Jahr gerechnet sind das ja fast 10.000 Euro mehr, die allein von dieser einen Person und ihrem Arbeitgeber in die Rentenkasse fließen würden.
Stell dir das mal hochgerechnet auf all die Spitzenverdiener in Deutschland vor. Da kommen Milliarden zusammen.
Absolut. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den der Autor hinzufügt, um das fair zu gestalten.
Ja, das ist entscheidend.
Er sagt, der Rentenanspruch, also das, was man später an Rente rausbekommt, soll trotzdem gedeckelt bleiben.
Genau, etwa auf Höhe der heutigen Höchstrente. Ah, okay. Es geht also nicht darum, Luxusrenten für Millionäre zu schaffen.
Nein.
Sondern darum, dass die mit den stärksten Schultern das Solidarsystem stärker stützen, ohne dafür im Alter einen überproportionalen Vorteil zu bekommen.
Exakt. Es ist ein Akt der Solidarität, nicht der persönlichen Altersvorsorge. Er entkoppelt quasi die Beitragshöhe für Spitzenverdiener von ihrem direkten Rentenanspruch.
Verstehe. Und das führt uns direkt zur zweiten Forderung, die ja mindestens genauso fundamental ist.
Mhm.
Die zielt auf Deutsche im Ausland ab.
Genau.
Der Vorschlag ist die Einführung einer staatsbürgerschaftsbasierten Steuer- und Beitragspflicht.
Das klingt kompliziert.
Ja, aber im Grunde bedeutet es, jeder, der einen deutschen Pass besitzt, ist in Deutschland steuer- und sozialabgabenpflichtig. Völlig egal, ob die Person in der Schweiz, in Dubai oder in den USA lebt und arbeitet. Moment mal, das ist ja ein gewaltiger Schritt. Das würde bedeuten, ein deutscher Ingenieur, der seit 20 Jahren in Kalifornien lebt, dort arbeitet, dort Steuern zahlt,
müsste plötzlich zusätzlich in die deutsche Rentenkasse einzahlen.
Das stelle ich mir politisch und auch praktisch extrem schwierig vor.
Der Gedanke ist natürlich radikal, das stimmt. Aber er ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Wörl argumentiert, dass die USA genau dieses System seit Jahrzehnten praktizieren.
Ah.
Jeder US-Bürger ist weltweit steuerpflichtig. Und er führt auch ein deutsches Beispiel an, das schon in eine ähnliche Richtung geht.
Welches meinst du?
Die Besteuerung von Pensionen. Ein pensionierter deutscher Beamter, der seinen Lebensabend in Thailand oder Spanien verbringt, muss seine Pension weiterhin voll in Deutschland versteuern.
Stimmt.
Der Staat hat hier also bereits einen Mechanismus, um finanzielle Pflichten über die Landesgrenzen hinweg durchzusetzen. Die Idee ist, dieses Prinzip auf alle Staatsbürger und eben auch auf die Sozialbeiträge auszuweiten.
Um das zu unterbinden, was er Steuerflucht nennt.
Genau.
Okay, das sind also die beiden großen Hebel. Keine Beitragsgrenze mehr nach oben und eine Beitragspflicht für alle Deutschen weltweit. Das sind massive Eingriffe.
Ja.
Der Autor muss ja im Gegenzug gewaltige Vorteile versprechen. Was ist da der größte Brocken, den er in Aussicht stellt?
Der größte Hebel ist ganz klar die Entlastung des Bundeshaushalts. Denk an die 112 Milliarden Euro Bundeszuschuss.
Mhm.
Die Argumentation lautet, wenn durch die wegfallende BBG und die Beiträge der Auslandsdeutschen so viele Milliarden zusätzlich in die Rentenkasse fließen, brauchen wir diesen staatlichen Zuschuss nicht mehr in dieser Höhe.
Er könnte also drastisch reduziert oder im Idealfall sogar komplett gestrichen werden.
Das ist die Idee.
Und wenn diese 112 Milliarden plötzlich frei würden, puh, da entstünde natürlich ein gigantischer finanzieller Spielraum. Das ist ja mehr Geld, als der gesamte Bildungsetat ausmacht.
Oder der Verteidigungsetat.
Genau.
Und jetzt wird's politisch spannend. Wörl skizziert, was man mit diesem Geld machen könnte.
Okay.
Er sagt, man könnte es nutzen, um gezielt die Steuern für die breite Mitte zu senken.
Ja.
Oder man investiert es massiv in Zukunftsbereiche, die jetzt zu kurz kommen. Bildung, Klimaschutz, Digitalisierung.
Infrastruktur.
Genau. Eine dritte Option wäre der Abbau der Staatsverschuldung, was wiederum die Zinslast für zukünftige Generationen senken würde.
Das klingt natürlich verlockend, aber ich frage mich, wie man das den Leuten verkauft, die davon direkt betroffen sind.
Du meinst den Spitzenverdienern.
Ja, die Managerin aus unserem Beispiel zahlt ja erstmal fast 5.000 Euro pro Jahr mehr in die Rentenkasse. Wie überzeugt man sie, dass das eine gute Idee ist? Das Papier spricht ja von einem ausgewogenen Geben und Nehmen.
Das ist der Knackpunkt. Und das Papier hat darauf eine Antwort. Die Idee ist, die Entlastung des Bundeshaushalts direkt an die Beitragszahler zurückzugeben.
Ah.
Die eingesparten Milliarden könnten eben genutzt werden, um zum Beispiel die Einkommen- oder Lohnsteuer für viele spürbar zu senken.
Die höhere Belastung bei den Rentenbeiträgen würde also durch eine niedrigere Belastung bei der Steuer zumindest teilweise kompensiert.
Genau, es wäre eine Umschichtung.
Weniger Lohnsteuer, dafür höhere Sozialabgaben für Gutverdienende. Das Ziel wäre, dass unterm Strich eine fairere Lastenverteilung herauskommt, ohne die Leistungsträger komplett abzuschrecken.
Genau das. Der Autor will, so schreibt er, niemanden bestrafen, sondern alle fair in das Solidarsystem einbinden. Und er verweist ja auch darauf, dass Deutschland mit diesem Weg nicht allein wäre.
Stimmt, da waren ja die internationalen Vergleiche.
Richtig. In Österreich zum Beispiel gibt es keine vergleichbare Beitragsbemessungsgrenze, was dort zu einem deutlich höheren Rentenniveau führt.
Okay.
Und die skandinavischen Länder zeigen auch, dass Systeme mit einer breiten Beteiligung aller Einkommensgruppen sehr nachhaltig und sozial ausgewogen sein können.
Eine Frage, die sich mir und sicher auch dir beim Lesen aufgedrängt hat.
Die Beamtenfrage.
Genau. Die wird ja auch in den Kommentaren zu dem Artikel diskutiert. Warum dieser komplizierte Weg? Warum bezieht man nicht einfach alle Erwerbstätigen, also auch Beamte, Selbstständige und Politiker, in die gesetzliche Rentenversicherung ein? Das wäre doch der naheliegendste Schritt.
Ja, die klassische Frage in dieser Debatte. Wörl widmet ihr einen eigenen Abschnitt. Er argumentiert auf zwei Ebenen dagegen, warum eine sofortige Integration der Beamten seiner Meinung nach nicht die Lösung ist.
Okay, was ist die erste?
Die erste Ebene ist eine verfassungsrechtliche. Er beruft sich auf das Grundgesetz.
Auf die sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums.
Exakt. Er sagt, Beamte, aber auch Richter oder Soldaten, die leisten einen Amtseid. Sie unterliegen einer besonderen Treuepflicht gegenüber dem Staat, haben ein Streikverbot.
Können leichter versetzt werden.
Genau. Und im Gegenzug garantiert ihnen der Staat eine lebenslange Versorgung, auch im Alter. Diese Pensionszusage ist Teil eines ganzheitlichen Dienst- und Treueverhältnisses.
Aber ist das Argument wirklich stichhaltig? Oder ist das nicht eher eine Schutzbehauptung, um den Status quo zu erhalten? Man hört ja oft, das sei alles nicht mehr zeitgemäß.
Das ist natürlich eine politische Bewertungsfrage. Der Autor argumentiert halt, dass dieser besondere Status mit Pflichten verbunden ist, die ein normaler Angestellter nicht hat. Ein Beamter kann seine Pension bei schwerem Fehlverhalten ja auch wieder verlieren.
Okay.
Er sieht das also als einen geschlossenen Vertrag. Aber er bringt noch ein zweites, rein finanzielles Argument, und das ist wirklich gravierend.
Und das wäre?
Die schlichten Kosten. Laut den Berechnungen im Text ist die jetzige Pensionsversorgung für den Staat, so wie sie ist, fast 3/4 günstiger.
Moment, günstiger?
Ja. Günstiger, als wenn der Staat für alle seine Beamten über 45 Dienstjahre hinweg die vollen Arbeitgeberbeiträge in die Rentenkasse zahlen müsste.
Das muss ich kurz verstehen. Die Pensionen, die ja oft als so üppig kritisiert werden, sind für den Steuerzahler am Ende günstiger als eine Einzahlung in die Rentenkasse. Wie kann das sein?
Das liegt daran, dass der Staat für die Pensionen keine Rücklagen bildet, so wie es in der Rentenversicherung der Fall ist.
Ach.
Er zahlt sie direkt aus dem laufenden Haushalt. Und er muss eben nicht den Arbeitgeberanteil für Millionen Beamte über Jahrzehnte ansparen und verzinsen.
Okay.
Eine Umstellung würde eine extrem teure Übergangsphase bedeuten von etwa 40 bis 45 Jahren.
Und in dieser Zeit müsste der Staat beides gleichzeitig finanzieren.
Genau. Die vollen Pensionen für die älteren Beamten, die ihre Ansprüche erworben haben, und die vollen Arbeitgeberbeiträge in die Rentenkasse für die jüngeren Beamten.
Eine Doppelbelastung.
Eine Doppelbelastung, die laut dem Papier schlicht nicht finanzierbar wäre und den Haushalt kollabieren ließe.
Das ist ein starkes Argument. Also ist der Zug für eine schnelle Integration der Beamten im Grunde abgefahren, weil die Kosten für den Übergang jede Regierung abschrecken würden?
So sieht es der Autor. Er wendet sich deswegen auch sehr klar gegen eine Neiddebatte.
Stimmt.
Sein Punkt ist nicht, dass man die Pensionen auf das niedrige Rentenniveau absenken sollte, sondern dass man durch seine Vorschläge das Rentenniveau für alle auf ein anständiges, pensionsähnliches Niveau anheben muss.
Angleichung nach oben, nicht nach unten.
Genau das ist das Ziel.
Fassen wir die Kernidee dieses Vorschlags also nochmal zusammen. Es geht im Grunde um einen fundamentalen Systemwechsel.
Ja, absolut.
Weg von den vielen Ausnahmen für Spitzenverdiener durch die Beitragsbemessungsgrenze, für Auslandsansässige durch ihren Wohnort hin zu einem konsequenten Solidarsystem.
Genau. Die zentrale Idee ist, wer deutscher Staatsbürger ist, beteiligt sich mit seinem gesamten Einkommen an der Finanzierung des Sozialstaats.
Und das soll die Rente langfristig auf stabile Füße stellen.
Richtig. Und den Bundeshaushalt von dieser gewaltigen Last befreien?
Wodurch dann neue finanzielle Spielräume für die Zukunft entstehen würden.
Sei es für Investitionen oder für Steuererleichterungen. Es ist im Grunde der Versuch, den Generationenvertrag auf eine neue Grundlage zu stellen, die der Autor eben als gerechter empfindet.
Dieses Papier schlägt also vor, finanzielle Pflichten unauflöslich an die Staatsbürgerschaft zu koppeln. Und das bringt uns zu einer abschließenden Frage, über die du vielleicht noch nachdenken kannst. Wenn soziale und finanzielle Verpflichtungen so untrennbar mit dem Pass verbunden werden, was bedeutet das eigentlich für die zukünftige Definition von Staatsbürgerschaft selbst? Ist sie dann nur noch ein Reisedokument oder wird sie tatsächlich zu einem lebenslangen, unkündbaren sozialen Vertrag mit dem Staat, ganz egal, wo auf der Welt man am Ende sein Zuhause findet?